Ja, schon eine Predigt. Und was für eine. Epheser 4, lest es mal nach zu Hause. Es ist im Grunde eine Konsequenz dessen, was ich jetzt predigen will, denn wenn man aufbricht, dann geht es in diese Richtung. Abraham, Erzvater des Volkes Israels, Vater im Glauben für Christen, so wird er ja auch in der Bibel genannt. In lockerer Folge möchte ich mit euch Abrahams Geschichten lesen und mich so mit dem Ersten Testament beschäftigen. Vor 14 Tagen haben wir begonnen, eine Geschichte des Aufbruchs. Ich lese euch nochmal, heute ein paar Verse mehr als vor 14 Tagen. Der Herr sagte zu Abraham: Geh fort aus dem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden. Ich werde dir viel Gutes tun. Deinen Namen wird jeder kennen und mit Achtung aussprechen. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Er war zu diesem Zeitpunkt 75 Jahre alt. Mit ihm kamen seine Frau Sarai, sein Neffe Lot, alle Knechte und Mägde und ihr gesamter Besitz. Sie erreichten Kanaan und durchzogen das Land, das damals von den Kanaanitern bewohnt wurde. Bei Sichem ließen sie sich nieder in der Nähe des Orakelbaumes. An dieser Stätte zeigte der Herr sich Abraham und versprach ihm: Ich werde dieses Land deinen Nachkommen geben. Abraham schichtete Steine auf als Opferstätte für Gott, dort, wo der Herr ihm erschienen war. Dann zog er weiter nach Süden zu dem Gebirge östlich von Bethel. Zwischen Bethel im Westen und Ai im Osten schlug Abraham und die Seinen ihre Zelte auf und hier schichtete er Steine auf als Opferstätte für den Herrn. Dort betete er den Herrn an. Abraham blieb nicht lange, weil er weiter nach Süden wollte. Also schon wieder Aufbruch. Wir haben uns schon über die ersten Verse Gedanken hier gemacht. Gott spricht, und wenn er spricht, dann ist das Aktion, ja, dann passiert was. Und Gott segnet. Heute der dritte Punkt, Abraham bricht auf. Er glaubt Gott und das heißt für ihn konkret: aufbrechen, losziehen. Natürlich hat der Glaube noch andere Aspekte, ja, das wissen wir. Aspekte, die in der Geschichte der Christenheit auch immer sehr betont wurden. Treu sein zum Beispiel ist ein Aspekt des Glaubens. Verbindlichkeit leben, festgewurzelt sein in Gott, ein geordnetes Leben führen, auch sich mit Disziplin anfreunden, das hat alles mit dem Glauben zu tun. Aber seinem Wesen nach heißt der Glaube aufbrechen. Das Typische an Abraham ist, er ist unterwegs, immer wieder im Aufbruch und er wird ja Vater des Glaubens genannt. Es gibt verschiedene Gründe dafür, dass Menschen aufbrechen, ihr wisst das. Aufbrechen, zum Beispiel, wenn man erwachsen wird, hoffentlich brechen die Kinder dann auf. Aufbrechen, weil man es an einem Ort nicht mehr aushält. Viele sind aufgebrochen, um zu fliehen vor Krieg, vor Hunger, vor Not, vor Vertreibung. Oder aufbrechen, ganz anderes Motiv, um einer großen Vision zu folgen. Ja, viele Auswanderer haben von einer besseren Zukunft für ihre Familie geträumt. Es gibt auch weniger heldenhafte Gründe für den Aufbruch. Ja, man kann aufbrechen, weil man aus einer Aufgabe flieht, ja, weil es einem an Geduld fehlt. Dann haut man halt ab. Man kann aufbrechen, weil man sich nicht an Menschen binden möchte. Dann ist man halt mal weg. Oder weil man gar nicht zur Bindung fähig ist. Oder weil man es einfach nicht mehr aushält mit denen. Es gibt viele Gründe für einen Aufbruch. Es steht nicht immer der Glaube dahinter. Was bedeutet es, im Glauben an Gott aus Glauben heraus aufzubrechen? Einige Beispiele aus dem Neuen Testament. Jesus wird ja der Anfänger und Vollender des Glaubens genannt. 3 Jahrzehnte lang lebte er sesshaft, eine Art bürgerliches Leben in allerdings sehr, sehr einfachen Verhältnissen. Nach seiner Taufe im Jordan ändert sich das radikal. Er selbst hat es so beschrieben. Jesus antwortete: Die Füchse haben ihren Bau, die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann. Also Menschensohn, Selbstbezeichnung Jesu. Er ist unterwegs, er redet von Gott, er lehrt, er heilt. Und seine Angehörigen erklären ihn für Meschugge, geisteskrank. Markus 3, als seine Angehörigen das erfuhren, wollten sie ihn unbedingt mit nach Hause nehmen. Er hat den Verstand verloren, sagten sie. Selbst sein engster Freundeskreis, seine Jünger, verstanden ihn ja oft nicht. Er war aufgebrochen und sein Weg endete, wir sind in der Passionszeit, endete am Kreuz. Und Gott bestätigte seinen Weg durch die Auferstehung. Ähnlich erging es den Jüngern Jesu. Ja? Jesus traf zum Beispiel Fischer bei ihrer Arbeit, an ihren Netzen. Er traf Zolleinnehmer am Zoll. Und immer derselbe Satz, folge mir nach. Und interessanterweise wird dann nicht verhandelt. Also Jesus, das ist schon ein interessanter Gedanke, mit dir unterwegs zu sein. Also wirklich, da ist ganz viel Schönes dran. Ich werde es ein bisschen bewegen, mit meinen Freunden diskutieren und wir werden dann im Familienrat entscheiden und es dich wissen lassen. Wir sind noch nicht so weit. Wir melden uns, wenn wir es dann geklärt haben. Das sind die, die einfach nicht mitkommen. Bei den Jüngern ging das so. Da forderte Jesus sie auf, kommt mit mir, ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Gehen wir einen Schritt weiter. Gehen wir in die Zeit der jungen Kirche. Ich denke an einen Mann wie Paulus, Apostel Paulus. Er war Theologieprofessor, anerkannte theologische Autorität. Er hatte bei einem der ganz Großen studiert. Er war Jude. Er war auch als solcher hoch anerkannt. Und er hatte römisches Bürgerrecht, also Herz, was willst du mehr? Jetzt bau dein Haus, gründe deine Familie, kauf ein SUV, fahr im Sommer an den Strand und im Winter in den Skiurlaub. Alles ist gut. Und fertig. Ende der Geschichte Gottes mit Paulus. Als Paulus aber dem auferstandenen Christus begegnet, ändert sich sein Leben so radikal, dass er vom Christenverfolger zum verfolgten Christen wird. Wow, das ist meine Karriere. Aufbruch ist typisch für Menschen, die an Jesus Christus glauben. Und das gilt selbst dann, wenn uns das jetzt ein bisschen nervös macht. Mich macht das nervös. Im Brief an die Hebräer lesen wir den Satz, denn auf dieser Erde gibt es keine Stadt, in der wir für immer zu Hause sein können. Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist. Stadt, das heißt, hier bin ich zu Hause. Meine Familie, meine Kontakte, die menschliche Gesellschaft. Abraham war ein Herausgerufener. Und die ersten Christen waren auch Herausgerufene. Ekklesia ist der griechische Begriff, der in den Bibeln entweder mit Gemeinde oder mit Kirche übersetzt wird, ja? Wenn da Ekklesia steht. Entweder Gemeinde, so in der Einzahl, oder Kirche, wenn es mehr umfassend gemeint ist. Wir denken dann an ein Haus, wir denken an festgefügte Strukturen, Traditionen, Kirchturm, Orgel, Patriarchen im Ältestenkreis. Aber der Begriff bedeutet Herausgerufene, von Gott aus der Gesellschaft herausgerufen, auf einen ganz neuen Weg gestellt. Die Christen in der nachneutestamentlichen Zeit waren so sehr aufgebrochen aus ihrer Gesellschaft, dass sie sich einen bösen Vorwurf anhören mussten von den Römern. Die Römer sagten, man haben ihm vorgeworfen, odium generis humani, Hass gegen das Menschengeschlecht. Das ist ja nun wirklich ein deftiger Tadel. Wie hatten die sich diesen Tadel zugezogen? Im Römischen Reich, wissen wir, gab es ja eine Vielzahl von Religionen. Es war ja auch eine Vielzahl von Völkern. Sie lebten in wechselseitiger, mehr oder weniger Duldung nebeneinander und die Christen waren nun ein Störfaktor in diesem ganzen System. Warum? Sie hätten ja, wenn man die Römer fragt, gerne diesem hingerichteten Galiläer nachlaufen können. Ja, die Römer hätten zwar den Kopf geschüttelt, wie man sowas machen kann, aber die hätten das durchaus erlaubt, sofern sie nur auch dem Kaiser opfern und den Staatsgöttern den nötigen Tribut zollen. Dann sollen sie doch ihrem Galiläer da nachlaufen. Und dazu waren sie zum großen Unverständnis der gesamten griechisch-römischen Gesellschaft nicht bereit. Könnt ihr nicht ein bisschen toleranter sein? Sie störten das System, indem sie sagten, Jesus ist der Weg, ist die Wahrheit und ist das Leben. Und weil man das nicht verstand, warf man ihnen allgemeinen Menschenhass vor. Das stimmte natürlich nicht. Richtig war das Gegenteil. Von ihnen ging so viel Liebe aus zu den Menschen, dass sich immer mehr Menschen dieser jungen Bewegung anschlossen, weil das so attraktiv war, so anders. Sie waren unterwegs. Und sie waren durch nichts zu stoppen. Aber sie stellten eben auch vieles in dem bestehenden System in Frage. Und Systeme, ob es politische sind oder gesellschaftliche oder auch kirchliche, können sehr aggressiv werden, wenn sie jemand in Frage stellt. So erlebten sie sich als Fremde auf der Wanderschaft, Pilger eben, Herausgerufene. Erfüllt von einer großen Vision, die Liebe Gottes zu den Menschen bringen, Gott anbeten, in einer wahrhaftigen Gemeinschaft miteinander leben, Menschen dienen. Und so ging es dann durch die Kirchengeschichte. Im 4. Jahrhundert nach Christus gab es dann ja einen großen Umschwung in der Christenheit. Die ehemals verfolgten christlichen Gruppen änderten ihr Verhältnis, weil das Christentum Staatsreligion wurde. Auf einmal ließ sich der Kaiser taufen. Und auf einmal hieß es nicht, die Christen werden verfolgt, sondern wer römischer Bürger ist, der soll gefälligst Christ werden. War ein gutes Argument für Kindertaufe übrigens. Und das war vielen Christen, die ernsthaft glauben wollten, natürlich unheimlich. Die Großkirche verweltlichte, sie wurde zu einem Machtfaktor. Und viele Christen, denen ihr Glaube ganz wichtig war, wollten nicht, dass ihr Glaube als Machtmittel oder als gesellschaftlicher Kitt betrachtet wird. Sie betrachteten, und so brachen sie auf und gründeten Klöster und Gemeinschaften, gingen in die Wüsten, gingen sonst wohin. Durch die ganze Kirchengeschichte hindurch gab es solche Aufbrüche. Es gab immer so eine herrschende Linie des Christentums und es gab immer wieder Aufbrüche, die diese herrschende Linie in Frage gestellt haben und die den Christen auch Beine gemacht haben. Auch unsere eigene Gemeindebewegung, der Baptismus, ist ja so ein Aufbruch gewesen gegen die verkrusteten Strukturen der anglikanischen Kirche des 17. Jahrhunderts oder das Staatskirchentum in Deutschland im 19. Jahrhundert. Das waren solche Aufbrüche. Die spannende Frage für mich ist, wer oder was sind wir als Kreuzkirche heute? Sind wir eine Ekklesia? Sind wir die Herausgerufenen? Verstehen wir uns so? Leben wir so? Oder sind wir so gut situiert, dass wir gar kein Interesse mehr haben an Abenteuern, an Aufbruch, an neuen Wegen, an der Suche nach neuem Land? Hier liegt der Unterschied zwischen leidenschaftlichem Glauben, warmherziger Liebe, geistiger und geistlicher Beweglichkeit auf der einen Seite und gepflegter Langeweile im Kuschelclub der Erlösten auf der anderen Seite. Wo leben wir und wo wollen wir leben? Mein Eindruck ist, wir sind durchaus bereit, Neues aufzunehmen, auch auf Neues zuzugehen. Ich glaube, dass wir schon unterwegs sind und auch aufgebrochen sind. Aber Aufbruch bedeutet, und das ist jetzt das Schwierige daran, immer auch Abschied. Und damit tun wir uns schwer, ich übrigens auch. Abraham wäre sicherlich lieber in Haran geblieben und gleichzeitig aufgebrochen. Geht nur schlecht. Wenn Glaube mit Aufbruch verbunden ist, dann immer auch mit Trennung. Trennung von liebgewordenen Gewohnheiten, die uns aber einfach nicht mehr weiterführen. Trennung von Traditionen, die uns mal sehr geholfen haben, die uns aber heute vielleicht nur noch Kraft kosten. Trennung von Sünden, die wir gar nicht mehr als solche wahrnehmen, weil wir uns so sehr daran gewöhnt haben. Glaube ist immer auch mit Trennung verbunden. Manche Trennung tut uns sofort gut. Wir merken das, ja, wenn wir uns von falschen Angewohnheiten trennen. Das fühlt sich ungewohnt an, aber es tut uns sofort gut. Von Suchtverhalten zum Beispiel oder Trennung von Lieblosigkeit. Sofort positiver Effekt. Andere Trennungen verursachen erst einmal Schmerzen. Wir trennen uns von Verhaltensweisen, von Denkweisen, von Stilformen, die früher einmal gut waren, die jetzt einfach nicht mehr passen. Die wunderbare Verheißung ist, Gott führt ja sein Volk in sein verheißenes Land. Da steht was Wunderbares vor ihnen. Aber natürlich nur das Volk kann er ins verheißene Land führen, das auch bereit ist, aufzubrechen. Ach, Herr, seufzen wir dann manchmal. Kannst du es uns nicht ein bisschen einfacher machen? Könntest du nicht zum Beispiel das verheißene Land zu uns bringen? Dann müssten wir uns nicht auf den Weg machen. Dann wäre es schon da. Ja, Gott, was macht Gott, wenn wir sowas wollen? Er schweigt. Er schweigt einfach. Was soll er denn sagen? Vielleicht schweigt er manchmal deswegen. Er hat doch zum Aufbruch gerufen. Abraham jedenfalls folgt seinem Ruf und er war damit nicht allein. Das hätte ihn total überfordert, sondern er nahm seine Familie mit, ja, seine Herden kamen mit. Also es war ein ganzes Völkchen, was da aufbrach. Und die haben sich sicherlich mit gegenseitig auch gestützt und Mut gemacht. Das wäre alleine nicht gegangen. Aber sein Zuhause war künftig bei Gott selbst. Er nahm Abschied von seiner Heimat. Ich frage mich, wovon gilt es bei uns, Abschied zu nehmen? Ein paar Möglichkeiten. Ich bin mir sicher, dass Gott möchte, dass wir uns von unseren Sünden verabschieden. Ich habe es schon erwähnt, auch von denen, an die wir uns so sehr gewöhnt haben, dass wir sie gar nicht mehr merken. In unserer Gemeinde wird ja nicht viel kritisiert, jedenfalls nicht offen. Sonst schon mal. Daran haben wir uns gewöhnt. Uns ist doch Sünde. Wir haben uns daran gewöhnt, den größten Teil unserer Energie für unser Wohlergehen in der Gemeinde zu investieren. Daran haben wir uns gewöhnt. Gottes Vorstellung ist das nicht. Woran hast du dich in deinem persönlichen Leben gewöhnt, obwohl du im Grunde weißt, Gott gefällt es nicht? Dein Leben wird es auch nicht fördern. Aber das Abschiednehmen davon ist so schwer. Abschied von Sünden. Zweitens, Abschied nehmen von Gewohnheiten und Haltungen, die jetzt keine Sünden sind, die uns aber trotzdem behindern. Das gibt es auch. In Lukas 12, Vers 35 lesen wir hier in der textnahen Zürcher Übersetzung: Eure Hüften sollen gegürtet und eure Lichter angezündet sein. Was heißt denn das? Also gedacht ist an diese orientalische Nachthemdmode, ja, so bis auf den Boden. Und wenn man damit versucht zu rennen, dann fällt man auf die Nase. Es sei denn, man schürzt das ein wenig hoch und bindet es. Man macht sich also fit zum Laufen. Und das Licht natürlich auch. Ein Hinweis für den Aufbruch. Ja. Selbst mitten in der Nacht bereit zum Aufbruch. Legt ab, was euch am Laufen hindert. Abschied nehmen von allem, was mal gut war, aber erstarrt ist. Traditionen, die zu Beton geworden sind. Abschied nehmen von der Gemeinde, die ich kannte, denn sie lebt nun in einer neuen Zeit. Sie ist gewachsen, sie tickt anders. Andere Leute sind da. Ich glaube, dass sich viele Menschen in der Gemeinde Veränderung wünschen. Aber sie wünschen sich in dem Sinne, dass es so ist wie früher, nur dass es wieder funktioniert. Und das läuft nicht. Das ist eine Illusion. Die Gefahr, dass wir wissen, was Gott früher gesagt hat, aber nicht mehr hören, was er uns heute sagt, die ist gegeben. Die Gefahr, dass wir uns danach sehnen, die guten alten Erfahrungen noch einmal zu machen. Aber Gott hat neue Erfahrungen für uns bereit. Die Gefahr, dass wir auf dem Sofa der Vergangenheitsbewältigung sitzen und alten Wunden nachspüren, von alten Erfahrungen träumen, statt mit Gott neue Wege zu gehen. Und das, dem sollten wir nicht erliegen. Da hieß es, das Gewand gürten, weil wir jetzt international sind, das ist eine Veränderung, die können wir nicht mehr zurücknehmen. Wir haben theologisch einiges bedacht. Das fing schon lange früher an mit Helmut Schwarze, Manche Engführungen sind überwunden in dieser Gemeinde, da gehen wir weiter. Auch in der Leitung. Leitung funktioniert anders in der Gemeinde, die wächst, als in der Gemeinde, die sich nur um sich selbst dreht. Wir haben unseren Auftrag in den Blick genommen. Ich denke nur an die Kurse, die wir anbieten, die sich sehr viel mehr nach außen wenden. Ein Trauerseminar, ein Ehekurs, natürlich der Alpha-Kurs. Wie ist das mit unserem Dienst? Was steht uns noch bevor? Was braucht die jüngere Generation? Für Menschen, die in der Gemeinde eine leitende Funktion haben werden, und da werden wir ja demnächst wieder ein paar haben, da ist es eine Lebensfrage. Gehen wir mit Gott? Gehen wir dahin, wo er heute ist? Wo erwartet uns Gott heute? Das ist die große Frage. Wenn wir Gott suchen, wo er vor etlichen Jahren mit uns war, könnte es sein, dass wir ihn dort nicht mehr finden, weil er inzwischen weitergegangen ist. Und wir tun gut daran, mit ihm zu gehen. Wir haben eine bestimmte Vorstellung, was Hauskreise sind, wie Gottesdienste zu laufen haben, welche Gruppen eine Gemeinde braucht. Wir wissen, was der Gemeinde über viele Jahre gut getan hat. Aber was brauchen wir heute? Was brauchen wir, um im persönlichen Leben reife Christen zu werden? Was brauchst du, um in deiner Reife, in deiner Verankerung in Gott, auch in deiner Eigenständigkeit im Glauben tiefer zu werden? Was brauchen wir, um als Gemeinde zu wachsen? Lasst uns Ausschau halten, wo Gott uns heute vorangeht. Das wird eine anspruchsvolle Aufgabe sein in der Gemeindeleitung, aber eben nicht nur da. Aber das ist das Abenteuer des Glaubens und so bleiben wir in einer lebendigen Abhängigkeit von Gott, weil wir haben es niemals im Griff. Und das ist gerade für bürgerliche Christen aus einem der reichsten Länder der Welt besonders schwer, lebendig zu bleiben. Es ist wirklich besonders schwer. Unser Wohlstand und unsere Bequemlichkeit führt nämlich zu einer Angst, das alles zu verlieren. Und deshalb arbeitet das gegen uns. Das Leben in Bequemlichkeit arbeitet gegen uns als Christen. Das müssen wir uns mal bewusst machen. Ist doch kein Zufall, dass die Gemeinden dort blühen, wo den Menschen gar nichts anderes übrig bleibt, als sich ständig zu bewegen, weil sie sonst untergehen. Was brauchen wir, um lebendig zu bleiben oder wieder lebendig zu werden? Ich glaube, manchmal brauchen wir Schmerz. Den Schmerz darüber, dass es einfach nicht mehr so funktioniert. Manchmal brauchen wir eine Vision, um sagen zu können, ja, und da möchten wir gerne hin. Das ist das verheißene Land. Vor allem brauchen wir leidenschaftliche Liebe zu Gott und zu den Menschen. Und zu diesem Ganzen habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Und die ist dasselbe. Die gute und die schlechte Nachricht lautet, Leidenschaft führt immer auch in Stress. Stress hat keinen guten Ruf, aber ich sage euch, ohne Stress kein Leben. Natürlich gibt es diesen schädlichen, zerstörenden Stress, das erleben manche im Beruf. Viele von euch machen ihn nicht auch selber, ich mache ihn mir meistens selber. Es gibt aber auch diese Leidenschaftlichkeit, die das Leben erfüllt und warm macht und die hilft, dass man in der Gemeinschaft füreinander einsteht und wenn einer in Not ist, dass sich andere alle Beine dafür ausreißen, um zu helfen. Das ist eine ganz andere Art von Stress, oder? Dass wir mit ganzem Herzen dafür einstehen, dass Gottes Ehre vermehrt wird, dass seine Aufträge erfüllt werden. Das bringt uns zum Beten, weil wir dann Wunder brauchen, weil wir das gar nicht hinkriegen. Alternativ dazu können wir halt Gemeinde bauen mit den Mitteln, die wir selbst in der Hand haben. Dann bringen wir uns ein, ja, wir geben Acht, dass wir uns nicht überfordern. Und was wir schaffen, das wird dann halt. Überlegt, ob das geht. Wenn wir aufbrechen und auf Gottes Führung und auf seine Kraft hoffen, dann sind wir auf seine Wunder angewiesen. Aber wo kann uns das hinführen, wenn wir aufbrechen? Natürlich mit klopfendem Herzen, aber auf jeden Fall mit brennendem Herzen. Abraham hört den Ruf Gottes. Geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat, deine Verwandtschaft und zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Er hört es in Verbindung mit einer großen Verheißung. Im Hebräerbrief heißt es, dass die Kirche, die Ekklesia, auf der Wanderung ist zur Ewigkeit. Gemeinde ist ein wanderndes Gottesvolk und auf uns wartet eine ganz großartige Stadt. Können wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen. Und der Herr sagt zu Abraham, ich will dich segnen. Und das gilt schon unterwegs. Abraham kriegt den Segen nicht in seiner Heimatstadt Haran. Er kriegt ihn unterwegs. Und auch du, auch wir werden gesegnet unterwegs. Der Segen war gestern hier. Und der Segen ist morgen da. Schon gut, wenn wir dann auch da sind, wo der Segen ist. Abraham hat den Segen durch seinen Aufbruch nicht geschaffen, aber er hat ihn in Empfang genommen. Er musste sich bewegen, um ihn zu bekommen. Unser, auch mein Bedürfnis nach Sicherheit, meine Angst, die spricht eine andere Sprache. Das kann ich mir nicht vorstellen, das kenne ich nicht, das ist mir zu viel, das ist mir zu neu, das ist mir zu unsicher, das ist mir zu anstrengend. Ich bin doch auch so geprägt. Aber Gott sucht die, die auf sein Wort hin losgehen und die dabei Fehler machen. Man kann gar nicht losgehen, ohne Fehler zu machen. Das geht nicht. Und das wird Abraham zu spüren kommen. Schon in der nächsten Predigt werden wir da ganz massiv was von hören. Und wisst ihr, ich verrate euch mal ein Geheimnis. Ihr dürft es aber nicht weiter sagen. Wer in seinem Bett liegen bleibt, wird nicht hinfallen. Mehr noch, die im Bett liegen, die können oft gar nicht verstehen, wie man hinfallen könnte. Das ist mir noch nie passiert. Ja, natürlich nicht. Fehler machen, sich neu ausrichten, weitergehen. Nicht schlimm, ist Gottes Sache. So geht es durch unbekanntes Gelände, diesem Kompass, wie dieses tolle Lego-Männchen da, ich finde das toll. Gottes Stimme hören, immer wieder Gott um Glauben bitten gegen diese verdammte Angst. Unsicherheit spüren, aber auch die Freude, die es macht, Gottes Wunder zu erleben, seinen Segen spüren. Wir haben noch so viel mehr als Abraham. Ich bewundere ihn so, weil er mit so wenig losgegangen ist. Wir haben Christus. Wir haben seinen Geist. Und er schützt uns. Und er birgt uns. Und er vergibt uns unsere Sünden, wenn wir falsch handeln. Und er gibt uns ein Zuhause von einer ganz anderen Qualität als das, was wir uns selber schaffen können. Nun können wir gehen auf dem Weg des Glaubens. Dazu sind wir eingeladen. Amen.